In unserer Gesellschaft, da stößen wir überall auf Neid. Man sagt, wir sind eine Neidgesellschaft. Dabei ist ja Neid ein sonderbares Spiel. Folgende Geschichte soll das illustrieren. Da geht ein Mann durch einen Wald, geht da spazieren und wird überholt von einer Fahrradfahrerin, die auf einem Fahrrad an ihm vorbeifährt. Und er denkt sich, boah, die hat's gut, die muss hier nicht längs wandern, die braucht einfach nur einmal in die Pedale treten und schon ist sie 20 Meter weiter. Ich wäre gern diese Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin biegt ab aus dem Wald auf einen Radweg, an dem eine Straße längs führt und wird von einem Auto überholt. Und sie denkt sich, oh, der hat's gut. Der Autofahrer, der muss nicht in die Pedale treten, der muss einfach nur das Gaspedal drücken und schon fährt er los. Der Autofahrer fährt auf die Autobahn und wird überholt von einem nagelneuen Lamborghini. Und er denkt, boah, wenn ich so ein Auto hätte, Mensch, das wäre eine tolle Sache. Dann hätte ich Ansehen, dann hätte ich Anerkennung. Der Lamborghini-Fahrer ist unterwegs zu einem Treffen von Firmenmanagern. Und als er da auf den Parkplatz fährt, sieht er, wie einer seiner Kollegen mit einem Privathubschrauber landet. Und er denkt, boah, das ist eine andere Liga. Ja, das ist, ich habe nur das beste Auto von allen, aber der hat einen Hubschrauber. Wow. Nach dem Treffen fährt der Manager im Hubschrauber los nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel, wo sich die Mächtigen treffen. Und sieht da, wie auf dem Landeplatz jemand kommt mit einem nagelneuen Privatjet. Und er sagt, oh, das ist was anderes. Das ist einfach, das ist nicht mehr Hubschrauber, das ist Flugzeug. Nach dem Weltwirtschaftsgipfel, nachdem der zu Ende ist, steigt der Spitzenmanager ins Flugzeug, in sein Privatjet und er ist tief frustriert. Er hat einen Stress und er hat seinen Sohn, der vor 5 Jahren geboren ist, nie richtig kennengelernt. Und er hat einen Druck, weil er Angst hat, bei dem kleinsten Fehler wird er abgesägt und sein Blutdruck ist gestiegen. Und er fliegt in seinem Privatjet und guckt aus dem Fenster und dort sieht er einen Mann, der im Wald wandert. Und er denkt, ich wäre gerne dieser Mann. Der ist frei. Der hat diesen Druck und diesen Stress nicht. Das ist Neid. Ein komisches Spielchen, wo wir uns untereinander beneiden für irgendwelche Dinge. Aber letztendlich, ja, vielleicht wissen wir gar nicht, was wir da beneiden und ob das überhaupt einen Sinn hat. Überall treffen wir auf Neid und es vergiftet das Zusammenleben. Jakobus warnt davor. Ich möchte noch eine Stelle aus seinem Brief lesen. Das ist unser Predigttext, nicht die Stelle von Anfang, sondern eine zweite. Und zwar schreibt er in Jakobus 4, Vers 2. Da sagt er, ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege. Aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Neid und Eifersucht, das sind Diebe unserer Freude. Wenn Neid in unserem Herzen grassiert, dann stiehlt uns das unsere Freude am Leben. Und Jakobus malt das hier aus. Er sagt, dann geht man über Leichen, dann führt man Kriege, dann macht man Beziehungen kaputt, ist unglücklich, aber es bringt alles nichts. Wie entwickelt sich Neid? Damit wollen wir beginnen, dass wir einmal verstehen, was das überhaupt ist und wie das kommt. Neid entsteht dadurch, dass wir einen Impuls in uns haben, der uns, ich weiß nicht, angeboren ist oder antrainiert. Auf jeden Fall ist es der Impuls des Vergleichens. Ganz automatisch vergleichen wir uns ständig mit anderen. Kommt schon in frühester Kindheit geht das los, vielleicht mit dem ersten Geschwisterkind, dass man sagt, oh, der kriegt aber mehr als ich, der hat aber jetzt mehr Zeit mit Papa gehabt und hat da länger gespielt als ich. Und so wird verglichen. Gibt es dann in der Schule 3b, die Klassenarbeiten gehen zurück und man hat eine 3. Und das ist ja eigentlich in Ordnung. Ja? Da sagt der Lehrer, ist befriedigend, ich bin zufrieden mit dem, was du da gemacht hast. Aber Problem ist, der Freund Peter hat eine 2. Und das vergleicht man sofort und dann ist man, ja, dann ist man irgendwie schon nicht so gut drauf und seine 3 sieht schon gar nicht mehr so gut aus, weil eben der Kollege, dein Freund, Peter eine 2 hatte. Und aus diesem ständigen Vergleichen kommt ein Schmerz. Dieses Vergleichen geht ja immer weiter. In der Schule vergleicht man sich vielleicht mit den Noten, dann geht es im Studium weiter, da vergleicht man sich auch. Und dann geht es noch im Beruf, geht es dann vielleicht ums Geld oder um die Position, die man hat. Immer wieder wird verglichen. Und aus diesem ständigen Vergleichen entsteht ein Schmerz. Denn dieser Vergleich führt uns zu einer Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis, es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Das ist das Ergebnis dieses Vergleichsspieles. Egal wie gut du bist. Ja, wenn du eine 1 hast, gibt es jemanden, der eine 1 plus hat. Wenn du Jura studierst, gibt es jemanden, der das auch macht, aber in Harvard, ja? Nicht bei der Hamburger Uni, wo du es machst. Und immer, egal mit wem du dich vergleichst, ist es immer jemand, der ist besser als du. Und das führt zu einem innerlichen Schmerz, einer seelischen Verletzung, die uns wehtut. Und was wir jetzt machen ist, damit die Seele sich schützt vor diesem Schmerz, wandelt sie diesen Schmerz in Neid um, in Neid. Sie fängt an, neidisch zu sein und missgünstig zu sein gegenüber anderen und sagt, ja, klar hat Peter eine 2 und ich nur eine 3, weil der schleimt. Natürlich, wenn der ständig die Lehrerin da anlächelt und so, wenn ich die Lehrerin so anlächeln würde, dann würde ich eine 1 plus bekommen. Das ist einfach nur, weil er ein Schleimer ist. Warum sage ich das so oder warum sagt man das so? Um diesen Schmerz abzuwehren. Diesen Schmerz, dass Peter besser ist als ich, den versuche ich dadurch zu lindern, dass ich seine Leistung schlecht mache und ich neidisch werde und ihm das nicht gönne. Also das sind so die 3 Stufen, in der sich Neid bei uns entwickelt. Wir fangen an mit diesem Vergleichen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass es Leute gibt, die sind besser als ich. Das führt zu einem Schmerz und die Seele versucht, diesen Schmerz abzuwenden, indem es neidisch wird und missgünstig und andere schlecht redet. Wir wollen noch mal eine Ebene tiefer gucken und fragen, warum kommt es zu diesem Vergleichen überhaupt? Dahinter steht das tiefe Gefühl, dass mir etwas fehlt. Mir fehlt etwas. Schon früh in unserem Leben erleben wir Mangel. Oder wir haben das Gefühl von Mangel. Irgendwie das Gefühl, wir haben zu wenig. Es ist nicht genug für alle da. Zum Beispiel, ich bin das erstgeborene Kind und dann kommt meine Schwester dazu. Und als ich noch alleine war, da haben sich Mama und Papa für mich beide interessiert und ich habe die geballte Liebe von beiden bekommen. Und jetzt ist meine Schwester da und ich muss alles teilen. Und das ist mir ein bisschen wenig. Ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Mir fehlt etwas. Und so geht es ja immer weiter. Irgendwann will man dann studieren und dann gibt es nur 20 Studienplätze, aber 30 Bewerber. Da ist wieder ein Mangel. Und dieses Gefühl von Mangel durchzieht sich eigentlich so durch unser ganzes Leben. Es gibt nie genug. Und aus diesem Mangel heraus entsteht dann Neid und Eifersucht. Ursache ist also ein Schmerz über einen gefühlten Mangel. Mein Ansatzpunkt, wie wir jetzt mit Neid umgehen können, ist, dass ich rate, den Schmerz und die Trauer über diesen empfundenen Mangel einmal sich anzuschauen und ihn zu verarbeiten. Das ist ein Punkt, wo man ansetzen könnte, wenn man mit dem Neidproblem fertig werden möchte, dass man sich einmal fragt, wo empfinde ich Mangel? Wo habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz? Und wie tut mir das weh? Wo tut mir das weh? Es geht darum, diese Wunde des Mangels einmal mit Gott zu bearbeiten. Vielleicht auch nicht nur mit Gott, je nachdem, wie schwer das wiegt. Vielleicht auch mit einem Freund oder wenn es ein enormes oder großes Problem ist, auch mit einem Therapeuten. Dass man guckt, warum habe ich diesen Schmerz oder was ist dieser Schmerz überhaupt? Und dass man das einmal durchdenkt und auch durchfühlt vor allem. Es geht nicht einfach nur darum, sich das so intellektuell klarzumachen und zu sagen, ja, okay, ich bin 1 von 5 Kindern gewesen und es ist logisch, da gab es eben zu wenig Liebe so für jeden und deswegen habe ich diese Wunde des Mangels, diesen Schmerz vom Mangel. Das ist schon mal der erste Schritt, sich das kopfmäßig klarzumachen. Aber was du nur mit deinem Kopf löst, das löst du zu schnell. Was du nur so gedanklich durchdenkst, das geht zu schnell. Du musst es auch durchleben, du musst es nochmal durchfühlen und das mit Gott gemeinsam auch emotional bearbeiten. Da sind uns die Psalmen ein großes Vorbild. Wenn man sich mal die Psalmen anguckt, dann erschreckt man erstmal, Und man denkt, oh, ich dachte, das wäre alles so nach dem Motto, Gott, du bist mein guter Hirte. Und da plätschern die schönen Bäche und alles ist wunderbar mit den Schäfchen. Aber wenn man sich mal so rein vertieft in dieses Buch, dann merkt man, was da eigentlich für ein Dreck und ein Müll vertikutiert wird. Da wird ein Hass immer wieder hervorgeholt und ausgebreitet, nicht? Dass man sauer ist auf die, die Israel erobern wollen, und dass man hofft, dass deren Kinder gegen Stein geschleudert werden wollen. Was ist das denn? Und genauso mit der Angst. Ne? Da ist enorme Angst in diesem Psalm teilweise drin. Und Sorge. All diese menschlichen Grundempfindungen werden da ellenlang ausgebreitet. Und dann kommt man so von seinem Gedanken der Political Correctness und sagt, oh, das müsste man zensieren und das darf man nicht so offen stehen lassen in der Bibel. Aber es ist genau falsch, weil das ist ein seelsorgerlicher Weg, wie wir mit unseren Emotionen umgehen sollen. Wir sollen diese Emotionen vor Gott ausbreiten. Wir sollen nicht so tun, als ob wir keinen Zorn hätten und keine Angst und keine Sorgen, sondern wir sollen das offen vor Gott hinlegen. Und dann sollen wir das nicht nur durchdenken, sondern auch durchfühlen und diese Gefühle mit Gott gemeinsam im Gebet bearbeiten. Am intensivsten begegnet dir Gott immer an dem Punkt deines größten Mangels. Auch so ein geistliches Gesetz. Da, wo der Punkt ist, wo es dir am meisten schmerzt, wo du die größten Probleme hast, das ist auch der Punkt, wo Gott dir am intensivsten begegnen kann. Wenn du ein Problem mit Einsamkeit hast, dann begegnet dir Gott dort in deiner Einsamkeit. Wenn du ein Problem mit Wut hast, kann dir Gott da in dieser Wut am meisten begegnen und die größte Veränderung bei dir hervorrufen, und du merkst dort am meisten seine Macht und seine Kraft. Und genau da möchte Gott dir begegnen. Gott möchte nicht nur oberflächliche Gespräche mit dir führen. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man einfach sagt, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns aus Gnaden bescheret hast. Ja, ist auch, soll man machen, keine Frage. Aber das ist natürlich Smalltalk, den man da macht. Ja. Gott möchte auch, wie sagt man, Soul-Talk mit dir machen, also über deine Seele mit dir sprechen, und zwar an dem Punkt deines größten Mangels. Und wenn Neid dein Problem ist, dann geh zu diesem Punkt, wo du Mangel erfahren hast, wo du sagst, ich leide darunter, immer zu wenig gehabt zu haben, und das durchlebe mit Gott. Es ist ein schmerzhafter Prozess, also das ist nicht ohne, das ist so, kann man leicht in der Predigt mal eben so darstellen und sagen, auf geht's. Das ist natürlich etwas, das ist schmerzhaft und es ist auch herausfordernd, von daher ist es nicht verkehrt, sich da auch Begleitung zu suchen, Freunde oder auch Therapeuten, die einem dabei helfen. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber es ist auch ein sehr verheißungsvoller Prozess. Denn am Ende dieses Prozesses könnte eine interessante Erkenntnis stehen, nämlich die Erkenntnis, Neid täuscht dir eine Tatsache vor, die es nicht gibt. Und zwar die Tatsache, dass du defizitär bist. Automatisch, wenn du sagst, okay, mein Nachbar hat ein tolles Auto, das brauche ich auch, um glücklich zu sein, da hat der Neid schon definiert, dass du zu wenig hast, dass du ein Mangelwesen bist und dass du diesen Mangel irgendwie ausfüllen musst, ne, durch das Auto deines Nachbarn. Man könnte sagen, Neid ist wie so ein Hütchenspieler. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen auf Marktplätzen. Dann haben sie da ihre drei Hütchen. Dann sagen sie, okay, wir haben hier eine Perle und die lege ich hier unter das linke Hütchen. Und dann guckst du mal, dann drehe ich die rum und dann guckst du, wo die Perle ist. Dann sagt er, wollen wir anfangen? Ja, und dann hustet er nochmal in seine Armbeuge und du bist für eine Hundertstel Sekunde unaufmerksam, und in dem Moment wandert die Perle aus dem linken Hütchen wieder raus in seine Tasche, und dann sagt er, okay, lass uns spielen. Und dann fängt er an zu drehen und versucht dich so abzulenken und denkst, haha, ich weiß ganz genau, unter dem Ding ist das, und jetzt, haha, er wollte mich ein bisschen reinlegen, schafft er aber nicht, weil ich bin so klug, und folge dem immer. Dabei ist da gar keine Perle mehr unter. Neid ist so ähnlich. Ja, er lässt deine Aufmerksamkeit auf das Auto des Nachbarns senken und sagt dir, das brauchst du. Und die Tatsache wird impliziert, dass du überhaupt einen Mangel hättest. In diesem Bild gesprochen ist Jakobus wie ein Mensch, der da auf dem Marktplatz steht und der das Spiel dieses Hütchenspielers sieht und sagt und dazwischen geht und sagt, Moment, Moment, da ist ja gar keine Perle mehr runter, heb doch mal alle drei hoch, da ist ja gar nichts. Jakobus hat den Neid durchschaut, wenn er sagt hier in Vers 2, ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Jakobus sagt, ihr versucht immer in Gegenständen irgendwie eure Sehnsucht zu stillen. Ihr versucht immer, euer Neid zu kühlen dadurch, dass ihr mehr besitzt oder irgendwas erreicht. Aber das ist Blödsinn, ihr werdet getäuscht. In Wirklichkeit ist Gott da. Gott ist gegenwärtig und du bist sein Kind. Und du müsstest die Hände öffnen und er könnte dir alles geben, was du brauchst. Ich rede jetzt nicht vom Auto des Nachbarns, ja? Ich rede von der Liebe und von der Anerkennung, die jeder Mensch haben möchte. Von der Sicherheit und das Grundvertrauen, was jeder Mensch zum Leben braucht, um glücklich zu sein. Und diese Geschenke, ja, die bietet dir Gott jederzeit an. Und wenn wir lernen, uns dem zu öffnen und dem zu begegnen, dann werden wir merken, dass dieses Auto des Nachbarn, das ist nur ein stellvertretendes Symbol, ja, was wir denken, was wir brauchen, um dann anerkannt zu werden oder um irgendeine Sicherheit zu haben. Das ist nur eine Illusion, dass uns das wirklich ausfüllt. Was wir wirklich brauchen und wonach wir uns sehen, ist Gott. Denn wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind geschaffen aus Gott heraus. Und solange wir keine Beziehung und tiefe Gemeinschaft zu Gott haben, werden wir immer ein Defizit in unserem Herzen erleben. Wir können das zuschütten mit allem Möglichen, mit irgendwelchen materiellen Dingen. Wir können das zuschütten mit irgendwelchen Erlebnissen, die wir ständig machen, Urlaube, Alkohol. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es wird dieses Defizit nie beheben. Es wird es nur verdecken. Und Jakobus sagt, öffnet euch Gott, findet einen Zugang zu Gott. Und dann wird der Neid seine Kraft verlieren. Es gibt in diesem Zusammenhang eine wunderbare Szene in der Bibel. Und zwar trifft da Jesus eine Frau am Brunnen. Und die kommen so ins Gespräch. Und Jesus fängt an und redet über Wasser. Erstmal ganz hier materiell, ne? Wasser. Sie wollte Wasser schöpfen und er fängt über Wasser an zu reden. Und dann macht er das als ein Gleichnis für die Gegenwart Gottes. Also dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, dann deutet er als Gottes Gegenwart. Und er sagt dann zu der Frau, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, hat die Frau der Frau gebeten, ihr etwas zu trinken zu geben. Wenn du wüsstest, wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihm bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wenn du erkennen würdest, dass Christus da ist, du würdest ihn bitten, dass er dir die Freude und das Glück gibt, was du brauchst. Und er würde es dir geben. Er würde dir lebendiges Quellwasser geben. Ja, ein Bild für die Gegenwart Gottes, für das, was wir wirklich ersehnen und brauchen. Mangel ist eine Täuschung. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich weiß, dass wir darunter leiden. Und auch ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich mich defizitär fühle und denke, ich habe einen Mangel. Und auch als ich fest im Glauben stehe, und das kommt auch immer wieder vor. Es ist also etwas Menschliches, dass wir das erleben, und ich will das überhaupt nicht wegwischen und sagen, das ist unnormal oder so. Und trotzdem sollten wir immer offen sein für die Frage, stimmt das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Brauche ich wirklich das Auto des Nachbarns? Brauche ich wirklich die Anerkennung im neuen Job, um dann glücklich zu sein? Oder ist Gott nicht da und ich könnte von ihm alle Liebe, alle Anerkennung und alle Sicherheit bekommen, nach der ich mich sehne? Wiederum weiß ich, dass das jetzt einfacher gesagt ist als getan, denn es geht ja darum, einen Zugang zu Gott zu haben, um dieses lebendige Wasser dann auch trinken zu können, um das in Jesu Bild zu sagen. Und diesen Zugang zu finden ist nicht so einfach und es ist auch nicht so, dass man immer sozusagen die volle Menge bekommt, sondern manchmal kriegt man nur ein paar Tröpfchen und das reicht vielleicht für ein bisschen, aber dann nicht für so weit. Wir sind auf dem Weg, ja, und das möchte ich immer wieder betonen, wir sind auf dem Weg und jeder von uns ist anders unterwegs oder auf einer anderen Strecke des Weges. Ich will nur sagen, das ist die Richtung, in der es sich lohnt zu gehen. Wenn wir ständig versuchen, das durch materielle Dinge zu stillen oder irgendwas sonst, dann werden wir nicht satt dadurch. Dann wird uns das unseren Durst nicht stillen, sondern wir werden wieder durstig werden. Und wenn wir anfangen, unseren Zugang zu Gott zu finden, darum geht es, dass jeder seinen eigenen Zugang zu Gott findet. Kann man vielleicht sagen, Pastor, du bist manchmal so ein bisschen allgemein, ja, wenn du sagst, Gottes Gegenwart erleben. Ja, was heißt denn das? Kannst du nicht konkreter werden? Kann ich natürlich schon. Ich könnte dir jetzt ganz genau sagen, wie ich Gottes Gegenwart erlebe und wie so mein Tagesablauf aussieht und wann ich in die Bibel schaue und wann ich irgendeine Musik höre und wann ich irgendwas, einen Spaziergang, irgendwas denke. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr meinen Weg kopiert, sondern es geht darum, dass ihr euren eigenen findet. Und diesen Weg könnt nur ihr finden. Und der wird ganz individuell sein. Der eine, der liest viel in der Bibel, weil er sagt, das ist das Brot für mich und das brauche ich immer wieder, immer wieder. Der nächste sagt vielleicht, ich brauche die Musik. Und der eine sagt, ich brauche moderne Lobpreismusik. Der andere hört sich eine Bach-Kantate an und sagt, das ist mein Lobpreis. Da erlebe ich die Gegenwart Gottes. Andere, die schauen sich ein Bild an und sagen, boah, da strahlt mir die Gegenwart Gottes entgegen. Und ich kann das für mich sagen. Ich habe Bilderbücher zu Hause, jetzt nicht so Kinderbilderbücher, sondern Bilderbücher von Cézanne und Monet, wo ich reingucke und ich merke, Gott ist mir gegenwärtig, wenn ich diese Bilder sehe. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, wie wir Gottes Gegenwart erleben. Und du musst rausfinden, was dein Zugang ist. Und wenn du da voranschreitest und da deinen Weg findest, wirst du merken, wie der Neid schwächer wird, wie er schmilzt. Weißt du, letzte Woche, da haben meine Kinder so einen Schneemann gebaut, so einen schönen Schneemann, und der ist in der Sonne geschmolzen. Ja? Man muss sich vorstellen, den musste ich nicht wegräumen, den musste ich nicht bearbeiten, da musste ich nicht mit der Schaufel den irgendwie wegmachen. Hätte ich auch gar nicht gewollt, aber ich sage jetzt nur mal so als Beispiel. Das war alles nicht notwendig, es ist von alleine geschmolzen. Und genauso wird auch der Neid schmelzen, wenn wir Gottes Gegenwart erleben und spüren. Neid ist ein sonderbares Spiel. Mit diesem Gedanken sind wir gestartet. Und ich möchte nochmal wesentliche Aspekte der Predigt wiederholen, damit wir das parat haben. Wir haben an dieser Geschichte gesehen, ja, wie man einzelne Aspekte beneidet. Und es ist eigentlich Quatsch, weil jeder beneidet irgendwas anderes. Und am Ende schließt sich der Kreis wieder, dass man sagt, ich hätte am liebsten dieses alles, was ich haben wollte, hätte ich am liebsten nicht, weil das Leben nur so kompliziert macht. Neid ist ein sonderbares Spiel. Und er entwickelt sich in 3 Stufen, dass wir vergleichen, dass wir daraus einen Schmerz empfinden, weil die Erkenntnis reift, dass immer jemand besser ist als ich. Und dann wandeln wir diesen Schmerz um in Neid und Missgunst. Die Ursache, wo wir ansetzen können, um eine Veränderung bei uns zu erzielen, ist, dass wir uns einmal dieses Gefühl von Mangel vornehmen und den Schmerz, der damit verbunden ist. Jeder von uns hat in der einen oder anderen Situation Mangel erlebt. Und an diesem Punkt nochmal anzudocken und zu sagen, ich möchte das nochmal gefühlsmäßig und auch gedanklich mit Gott durchleben und das noch einmal vor Gott ausbreiten. Und wenn ich merke, dass es auch größere Wunden sind, das mit Freunden oder Therapeuten besprechen, das ist ein sehr lohnendes Unterfangen. Ein sehr schmerzhafter Prozess vielleicht, aber auch sehr verheißungsvoll, weil man dann erkennt, dass das alles nur Illusion ist letztendlich. Das ist alles nur so herbeikonstruiert, dieser Neid, dass wir meinen, wir müssten das haben und das machen. Das stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Wir haben alles, um glücklich zu sein, nämlich Gottes Gegenwart. Heißt nicht, dass immer alles super läuft im Leben und dass wir keine Probleme haben. So ist das nicht gemeint. Aber wir haben diese Kraft, die wir zum Leben brauchen, die ist gegenwärtig. Die steckt nicht im Auto des Nachbarns, sondern es ist Gott, der uns als seine Kinder liebt. Jesus sagt zu dieser Frau am Brunnen, ich habe davon gesprochen und mit diesem Zitat möchte ich die Predigt beenden. Er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich euch gebe, also Wasser, Gegenwart Gottes, wer von dem Wasser trinkt, das ich euch gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Er lädt uns ein zu einem Weg, den wir Schritt für Schritt gehen, in die Gegenwart Gottes. Und das wird eine Quelle in uns werden. Sie fließt und fließt bis ins ewige Leben. Amen.